Episode 12. Mutig kleine Schritte gehen. Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Martin von Reinersdorf. Kluger Kopf, Coach, Führungskräfteberater und erfahrene Führungskraft in Industrie und Politik. Nichts ist dauerhaft von Bestand. Zwischen Anpassungsleistung und der Faszination der Gestaltung. Vom Coronavirus als Lügendetektor und vom Primat der Politik. Von der Balance zwischen Einschränkung der Bürgerrechte und Vertrauen in die Politik. Wir stehen kurz vor der Weiche, meint der Ex-Bahner, in neugieriger Betrachtung, um mutig kleine Schritte zu gehen.
Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isberner. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
Herzlich willkommen zu Das neue Normal. Ich begrüße sehr herzlich alle Menschen, die uns zuhören. Und natürlich, wie immer, auch die beiden Menschen mit mir hier in dieser Sendung. Das ist zum einen, wie immer, Marc Dechmann in Hamburg und unser heutiger Gast, Martin von Reinersdorf. Martin, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt bist du gerade?
Jetzt auch in Hamburg.
Hamburg, guck mal. Ich sitze in Köln, da haben wir so ein bisschen Nordwest-Gefälle gerade.
Genau. Ja, ein Hamburger Doppel.
Der Hamburger Doppel, genau. Wir starten ohne große Vorabsprachen immer in unsere Sendung, Martin. Mhm. Ja, das heißt, es gibt einen schönen Countdown und danach ganz zackig 10 dichotome Fragen, bei denen wir dich bitten, so schnell wie möglich zu antworten. Ja oder nein, das eine oder das andere. Okay. Ja, nicht lang schnacken. Mhm. In diesem Sinne, 5, 4, 3, 2, 1, go. Martin. Corona, Krise oder Chance?
Chance.
Corona, im Rückblick groß oder klein?
Eher groß.
Corona, gefährlich oder ungefährlich?
Gefährlich.
Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
Gesundheit retten.
Corona, das neue 9-11. Danach ist alles anders.
Keine Ahnung, weiß ich, nichts von beiden.
Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
Ich glaube, Freude auf den Impfstoff.
Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
Boah. Na, hoffen wir mal Letzteres.
Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
Ja, zum Glück Letzteres.
Okay. Martin, bist du systemrelevant?
Nee.
Und die alles entscheidende Frage, Roberta hat sie uns reingebracht, ist der Climax. Lennon oder McCartney?
Lennon.
Wunderbar. Der Brustton der Überzeugung.
Wesentlich mehr Gänsehaut.
Schön, danke schön. Danke, Martin. Ja, das war ein knackiger Einstieg in unsere neue Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allem, weil ich dich nicht kenne, Martin. Ja. Und deswegen meine Frage jetzt an Marc. Du sagtest, ach, den Martin, den möchte ich unbedingt einladen, der muss dabei sein. Wieso denkst du das, Marc?
Weil Martin für mich
einer der klügsten Denker ist, wenn es darum geht, aktuelles Zeitgeschehen zu bewerten und einzuordnen. Für mich persönlich seit vielen langen Jahren. Wir kennen uns seit der Studentenzeit. Martin ist für mich die personifizierte Wende deswegen, weil ich über Martin so viel zu der Frage der Wiedervereinigung, welche Tiefenschärfe ist da drin, gelernt habe. Zwei unterschiedliche Biografien, eine zauberhafte Freundschaft, die daraus entstanden ist. Martin ist für mich der Spiritus Rector, wenn es darum geht, kluge Texte, kluge Literatur zu sehen, Carlo Strenger, Abenteuer, Freiheit, andere Sachen. Martin ist jemand, den ich so gerne versuche zu verführen, kleine gemeinsame Projekte zu machen. Wir haben raus aus dem Autopiloten zum Autor des eigenen Lebens werden an drei Abenden zu existenziell-philosophischen Fragen mit Leuten gearbeitet. Martin ist einer mit einem weiten Denkhorizont und ich schätze ihn außerordentlich. Deswegen muss er unbedingt hier sein.
Wow, toll, jetzt bin ich total gespannt.
Ja. Ich muss ihn liefern, oder wie? Das ist ja mal.
Martin, wenn du das so hörst, ja, von Marc, würdest du sagen, yo, gehe ich mit? Oder ist da irgendwas, wo du sagst, entweder das wurde total vergessen oder echt spannend, habe ich so noch nie drüber gedacht?
Ja, na, erstmal ist es eine charmante Art, das so zu beschreiben, wie er das immer macht. Ich glaube, gefehlt hat er nichts. Wenn ich eine kleine sprachliche Korrektur einbringen darf, Wende, Egon Krenz Begriff, dann würde ich eher von friedlicher Revolution sprechen, aber ansonsten war das alles okay.
Ja, genau. Und diese präzise Sprache ist es. Martin, wir wollen im ersten Drittel ein wenig mehr von dir wissen, dich kennenlernen. Und als Einstieg fragen wir dann gerne, wenn du uns dein CV in 60 Sekunden sagen solltest, was sind die wesentlichen Themen, die du ins Schaufenster stellst?
In 60 Sekunden? Ja, naja. Aus einer biografischen Erfahrung erlebt, dass nichts dauerhaft vom Bestand ist. Ich habe also vor 30 Jahren miterlebt, wie eine Ideologie, wie ein System, wie ein Staat binnen Wochen in sich zusammenbricht. Das war eine kleine Parallele vielleicht zu Corona. Meine Kindheit, protestantisches Pfarrhaus in der DDR. Bin ein unruhiger Typ. Hab viele Jobs gewechselt. Immer wieder neue Aufbrüche, habe auch Tiefen erlebt, meine große Schwester sehr früh verloren, meinen geliebten Vater vor ein paar Jahren verloren, habe auch Tiefen durchschritten und bin immer ein neugieriger Typ. So.
Ja, wenn du ein bisschen die Stationen nachzeichnest, du warst bei der Bahn, du warst bei der SPD, inwieweit haben dich diese Erfahrungen geprägt?
Inwieweit? Also SPD war natürlich die geilste Zeit, jetzt beruflich gesehen. Das war einfach total spannend, habe ich total gern gemacht. Ich bin seit über 30 Jahren in der Partei, bin also nach der Revolution im Januar 1990 eingetreten und dann einfach mal so eine Bundestagswahl, so eine Kampagne mitzumachen. Also die 2017er Kampagne war das. Das war einfach super für mich. Hätte ich mir nie träumen lassen, da mal mitmachen zu dürfen. Ich war also Personalleiter. Wie mich das geprägt hat, ich glaube, es hat im Sinne von Geschwindigkeit. In Geschwindigkeit habe ich gelernt bei der SPD, im Willy Brandt-Haus, einfach Entscheidungen binnen 24 Stunden zu treffen. Ob das immer richtig ist, haben wir dahingestellt. Aber das war insofern ein gutes Kontrastmittel zu dem Tanker Deutsche Bahn, wo ich die Jahre davor war. Und was ich bei der Bahn mitgenommen habe, ist also wahnsinnig tolle Leute und auch eine gewisse oder eine starke Verbundenheit zu dem Produkt Deutsche Bahn, was ich einfach irre fand. Ja, die waren immer am stärksten dann, wenn echt Krise auf den Gleisen war, entweder durch Streiks, durch Arbeitskampfmaßnahmen oder durch Witterungsverhältnisse, durch Sturm, dann liefen die ganze Mannschaft, die 200.000 Leute, liefen zur Hochform auf. Das war immer ein Gänsehaut-Feeling. Also so eine hohe Verbindlichkeit bis heute. Habe ich gute Kontakte, viele Freunde bei der Bahn.
Danke, Martin. Wenn ich dem so zuhöre, fallen mir verschiedene Sachen ein. Eine Sache ist folgende, auf die Frage, ja, dein CV in 60 Minuten, in 60 Sekunden, entschuldige, was würdest du da ins Schaufenster stellen? Und das Erste, was du sagst, ist die friedliche, oder was du nennst, ist die friedliche Revolution, ne? Der Umbruch, ja. 89. Und dann benennst du auch deine familiären, persönlichen Tiefen, die du gerade benannt hast. Jetzt die beruflichen Sachen, das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, das hast du jetzt erst sozusagen durch Nachfrage von Marc reingebracht. Also würdest du das auch so, würdest du das jetzt immer so machen, dass dich in erster Linie wirklich diese klar biografischen Sachen in deiner Persönlichkeit prägen? Oder war das jetzt und dann erst so das Berufliche? Oder war das jetzt Zufall?
Nö, das war kein Zufall. Mich prägen meine biografischen Stationen. Und da tritt die jobliche Tätigkeit mitunter hinter zurück. Ich würde auch heute sagen, jeder, der irgendwo einen Job hat, der gibt ja an der Garderobe morgens, wenn er das Bürogebäude betritt, seine biografische Erfahrung nicht ab, nimmt sie ja mit in den Job hinein. Also ist ja viel länger da, die biografische Erfahrung. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Von daher war das kein Zufall. Ich bin mehr als mein Job. Definitiv mehr. Definitiv.
Und noch so ein ergänzender Gedanke jetzt, ganz, ganz subjektiv von mir. Wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum das jetzt so bei mir resoniert hat. Bin ja auch in der DDR geboren, ne? 79, und war 10 bei der sogenannten Wende. Und auch ich nenne das, wenn man mich nach meinen biografischen, ich sag's mal, Einkerbungen fragt, nenne das auch immer mit als allererstes. Vielleicht manchmal als zweites, aber definitiv eben auch sehr, sehr früh. Deswegen, ne, ich habe ja gesagt, ich wusste das jetzt gar nicht. Ich finde es total spannend, das eben auch bei dir zu hören. Und dann bin ich mal gespannt, inwiefern sich das auch im Laufe des Gesprächs jetzt immer wieder nochmal so widerspiegelt. Ne? Stichwort Systemumwandlung oder Einbruch oder ne, wie auch immer. Ja, sehr spannend.
Ja, wobei, lass uns direkt fragen, Martin. Wenn du guckst, dass diese Zeit der friedlichen Revolution, um deine Worte aufzunehmen, guckst, was ist das, was, warum ist das so ein wichtiges Thema deines Werdegangs? Was ist die Prägung, die du von da mitgenommen hast?
Ja, weil ich, also ich war 19, also ich bin ja 70 und meine Familie war geteilt durch die deutsche Teilung. Also beide Geschwister meiner Eltern waren beide im Westen vor dem Mauerbau abgehauen. Und war die Teilung immer präsent bei uns in der Familie. Und im Grunde haben wir, auch ich, wir haben darauf hingelebt, dass dieses System endlich vorbei ist, ne? Dass dies endlich Schluss ist, dass die Mauer fällt, dass diese stalinistische Diktatur endlich ein Ende hat. Das war eigentlich immer so das Ziel, dass die Familie wieder zusammen sein kann, dass wir frei sind. Und deswegen bin ich auch noch als 18, 19 auf die Straße gegangen. Also ich habe auch ein bisschen was noch miterlebt, sozusagen 89. Und das ist sozusagen das Prägende in meinem Leben, das davor und das danach. Also kann es mich wecken nachts und dann kann ich dir sagen, was am 9. November war und wie es abging. Ne?
Wie wärst du, Martin, wenn du in Westdeutschland aufgewachsen wärst? Wie wärst du von deiner Persönlichkeit her?
Ja, das ist schwer zu beschreiben, weil durch das ganze Setting der Familie ein anderes gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern den Beruf ergriffen hätten, den sie im Osten ergriffen haben. Dann.
Mir fällt da tatsächlich direkt noch eine Frage ein, die nehme ich von unserem Gast Martin Zieselski mit, der ja oft auch fragt, nicht wie wäre das sonst oder was hättest du sonst, sondern was wäre nicht? Also vielleicht hilft das nochmal so bei diesem Gedanken. Wie wärst du vielleicht nicht?
Also ich hätte keine Stasi-Akte und ich hätte, glaube nicht mit dieser übermäßigen Anpassung und Anpassungsleistung als Kind, als Jugendlicher, hätte ich heute nicht mehr zu kämpfen. Ja, wenn wir nochmal in die einen Untiefen einsteigen. Also ich habe immer noch eine große Anpassungsleistung, die ich immer noch vollbringe. Und zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten, diese ganzen Regelungen, also wenn ich die Straßen gehe und sehe eine Ordnungskraft in so einem dunkelblauen Hamburger netten Uniform, dann durchzuckt das mich und denke, oh, hast du alles richtig gemacht? Ja. Ja, das ist, ja, jetzt, das ist eher unangenehm. Also, ja, ne, das nervt mich. Und das bleibt offensichtlich. Und das wäre dann, glaube ich, nicht so. Ne? Mhm. Als Beispiel. Ja.
Danke. Es ist eine besondere Zeit, die wir im Moment haben. Und du bist im Moment unterwegs als Kollege, als Berater und bist im Bereich Führungskräfteentwicklung. So wie bei uns allen wird bei dir der Markt sehr sich verändert haben. Schilder kurz, was ist deine Situation und wie gehst du damit um? Du hast vorhin gesagt, nichts ist dauerhaft von Bestand. Wie ist dein Entwurf, mit diesem verrückten Wechsel umzugehen?
Ja, einfach ein bisschen gucken, wie sich der Markt verändert, ne? Was für neue Markt auch Möglichkeiten sich ergeben dadurch. Klar, zum Beispiel die ganzen Online-Geschichten, ich mache jetzt viel konzeptionelle Arbeit, das geht sehr gut. Also es ist einfach spannend zu erleben, wie auf einmal sich Chancen öffnen. Ne? Also nochmal, was vor einem Vierteljahr nicht denkbar wäre, um welche Mediations-Sessions jetzt über online zu machen. Ne? Hätte ich vielleicht vor einem Vierteljahr selber gesagt, nee, mache ich nicht, ich will das live machen. Ne? Ich will da die Menschen sehen und möchte sehen, wie wir zusammenarbeiten und wie sie reagieren. Das ist so für mich der deutlichste Beweis dafür, dass auf beiden Seiten eine große Bereitschaft da ist, sich auf neue Formate einzulassen. Und das ist super. Also alles gut. Mhm. Ne? Tun sich einfach neue Chancen auf.
Wenn ich da kurz, sorry Marc, nochmal einhake, weil du vorhin auch sagtest, du bist immer ein neugieriger Typ geblieben, ne? Auch in deinen tiefen Phasen des Lebens. Und auch gerade hattest du gesagt, so Anpassungsleistung, die du vollbringst oder auch immer wieder auch vollbracht hast. Hilft dir das jetzt auch oder inwiefern, um die Frage ein bisschen spannender zu machen, inwiefern hilft dir das jetzt auch eben da eher als Chance zu sehen und diese Herausforderungen anzunehmen?
Ja, ich glaube schon. Eben weil ich sozusagen verinnerlicht habe von der Revolution vor 30 Jahren, das wurde nichts von Bestand, ist nichts ist von Dauer. Und wer das glaubt, ja, der lebt, jetzt soll mal böse aufwachen. Ne? Also mir hilft es insofern schon, dass ich einfach weiß, nichts hat Bestand, nichts hat von Dauer, ist von Dauer. Und meistens sind das die Sachen, wo man glaubt, sie halten am längsten. Ne? Also ich habe ja auch nicht geglaubt, dass die Mauer fällt. Und so ist es, glaube ich, jetzt auch. Ich kann damit besser umgehen, mit dieser sich rasant ändernden Zeit, weil ich einfach die Flexibilität quasi im Blut habe und schau mal, was jetzt für neue Möglichkeiten entstehen. Jetzt würde ich im einfachsten Sinne, dass ich als Mediator jetzt online arbeiten kann, was ich vor einem Vierteljahr nie geglaubt hätte. Hätte ich selber abgelehnt. Wenn mich jemand gefragt hätte im Januar, machst du eine Online-Mediation? Ich sage, das ist ein Knall. Dann mach ich nicht. Ja, und jetzt geht das gut, mit guten Feedbacks. Also ist verrückt. Und da hilft, glaube ich, schon diese Erfahrung aus 89, 90, glaube ich schon, ja. Also im Grunde ist die Erfahrung ja auf Sicht fahren, kleine Schritte gehen, ne? Kleine Schritte gehen, was testen, Feedback einsammeln, im Zweifel verwerfen und was Neues testen. Ne? So. Ja. Könnte auch sagen, ja.
Martin, wir sind noch in diesem Kapitel zur Person. Wenn du die Zeit jetzt in einen Lied ausdrücken müsstest, hättest du ein Lied, das dir sofort einfällt?
Was denn ja die Situation jetzt, oder was? Mhm. Also ich höre sehr gern mit den Kids zusammen hier diesen Henning May, ich gehe nicht mehr tanzen, ich gehe nicht mehr raus. Das passt eigentlich ganz gut zu Corona. Kennt ihr den?
Wie ist der Beat? Ich würde jetzt das total in Moll spielen. Ich sitze eine Katastrophe, ich will wieder raus, ich will wieder Musik, aber es hört sich eher nach Dur an, so wie du das sagst.
Die Tonart weiß ich gar nicht, aber die Stimme ist also wie Robertos neues Mikro. Also wenn du den Typen siehst, der ist ein Strich an Landschaft, er hat eine Stimme wie ein Bär, das ist echt cool.
Für alle Hörerinnen und Hörer am Radio, heute auf die Stimme von Roberto achten. Heute ist der Tag des neuen Mikros. Okay. Martin, hast du einen Ort der Kraft oder ein Ritual der Kraft, was du jetzt nochmal mehr nutzt? Oder ist das, ich habe diese Flexibilität im Blut, das ist für mich eigentlich gar nichts Besonderes?
Nö, eigentlich nicht. Ich hab einfach jetzt durch Corona mehr Zeit zu laufen. Das ist mein Kraftort. Also ich laufe irgendwie, keine Ahnung, jeden zweiten Tag oder so. Ist einfach schön, herrlich. Das ist mein Kraftort.
Hast du eine Lieblingsstrecke?
Ja, hier, Osten von Hamburg, durchs Naturschutzgebiet, Stellmoor, Tunneltal, Hördigbaum, wunderschön.
Klingt nach 41 Kilometer.
Nee. Okay. Oh, ey, ich werde 50.
Was, 50 Kilometer? Das ist jetzt ein bisschen viel. Okay, lass uns die nächste Runde einläuten, Martin. Zur Situation. Wir versuchen einfach herauszufinden, was sind die Situationen, wenn du sie sozusagen unter dem Brenngas betrachtest, die diese heutige Zeit besonders machen, wo man dieses Moment entdeckt, dass sich etwas verändert. Hast du Situationen vor Augen, wo du heute sagst, ich weiß nicht genau warum, aber die sind anders als noch vor kurzer Zeit?
Jetzt meinst du jetzt durch die Corona-Geschichte jetzt, meinst du letzten 8 Wochen?
Ja.
Ja gut, das ist quasi durch den Lockdown, dass wir quasi in das öffentliche Leben quasi mal runtergefahren haben für eine unbestimmte Zeit oder für eine gewisse Zeit. Und im Grunde ist es ja so ein verordneter Stillstand. Und im Grunde weiß niemand, was danach wird, ne? Also wird es danach anders oder?
Ja. Hast du eine konkrete Situation, wo du sagst, da ist dieser Stillstand, da wird es für mich so deutlich?
Also zeitlich war das in diese Mitte März, die Woche da, ne? Wo man quasi selber so rausgerissen wurde, wo dann irgendwie alle Termine abgesagt wurden, alle Präsenzveranstaltungen abgesagt wurden, gekippt worden sind. Das war für mich so der Punkt, ne? Was war das, 16. März oder 18. März, die eine Märzwoche da.
Was war dein schwärzester Gedanke da am 16. oder 18. März?
Der Gedanke war natürlich, dass irgendwie geschäftlich das Jahr gelaufen ist, ne? Das war so das war mein schwärzester Gedanke, ne? Ich denke, wenn jetzt auf unbestimmte Zeit alles abgesagt wird, und dann trudelten auch so die ersten Mails ein von Kunden und so, ne? Bis zum Juni, immer nicht mehr, bis zum Sommer. Und dann wurde aus dem Sommer, wurde September, ne? Hm. Das war schon so eine Angst. Und die war so, na, die ging so, na, 3-4 Wochen war das schon so eine unklare Situation, ne? Da kamen auch keine Aufträge rein, bin auch ganz ehrlich. Also so 4 Wochen gefühlt war nichts, ne?
Wie bist du damit umgegangen?
Ich habe einfach abgewartet, glaube ich.
Ich bohre da nochmal nach. Ja. Wie sieht dein Abwarten aus? Läufst du, sitzt du, denkst du?
Ja, nee,
guckst du Netflix?
Ja, ein bisschen, aber nee, eigentlich nicht. Ein bisschen Modern Family muss ich hier zu Hause manchmal gucken. Nee, viel lesen, viel Zeitung lesen, letztlich gucken, also quasi eher eine beobachtende Haltung, ne? Wo geht die Richtung hin, ne? Wo entwickelt sich was? Sozusagen so ein kleiner Spürhund auf Chancen oder so, ne? So. Aber nicht, es ist nicht ruhig sitzen bei mir, das ist eher aufgeregt umherlaufen.
Okay. Wenn du hin und her läufst, gibt es da Situationen oder einen Zeitungsartikel, wo du sagst, die sind einfach anders. Da habe ich angehalten und habe gedacht, wieso ist es jetzt so? Dann sitzt du vor deiner Zeitung und beobachtest über die Zeitung weiter.
Ich habe die Frage nicht verstanden. Wie meinst du mal?
Gibt es, ich versuche immer noch dran zu bleiben an den Situationen, weil ich sehe dich, es gab diesen Einschnitt, Lockdown, die Situation mit den Aufträgen. Und ich will dich verführen, noch mal ein bisschen weiter zu gucken. Gibt es noch andere Situationen, die du als Beobachter siehst, wo du sagst, ja genau, da war so eine Situation, die war überraschend, die war anders als das, was bislang gewesen wäre.
Ah, okay, ja, da waren du jetzt viel letzten Wochen, ne? Was können wir noch rausnehmen? Also was mich überrascht hat, war das Thema, dass irgendwelche Leute aus der Automobilindustrie wieder irgendwelche Abwrackprämien quasi gefordert haben, oder Kaufprämien für Autos. Ich denke, wo lebt ihr denn? wir haben 10 Millionen Anmeldungen zur Kurzarbeit und dann frage ich mich, die Leute haben andere Sorgen, als sich ein neues Auto zu kaufen. Aber da habe ich dann manchmal so die Sorge, ob wir wirklich die Kraft haben, aus dieser Krise zu lernen und sie als Chance zu begreifen. Das war so ein negatives Beispiel, ne? Andererseits habe ich das Gefühl, dass wir in Corona in den letzten Wochen zum Glück deutlich mehr über Europa reden als die Jahre davor. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass das endlich mal in die richtige Richtung nimmt. Gerade jetzt vorgestern.
Du meinst Merkel, das heißt, Macron.
Ja,
Macron.
Genau. Ja.
Du erlebst da eher sozusagen Aufbruch oder eher neues Bauen?
Bezug auf Europa, ja, zum Glück, ja. Da muss ich, würde ich sagen, da sehe ich, würde ich, jetzt wohl das Gefühl, dass die Krise als Chance begriffen wird. In anderen Bereichen bin ich mir noch nicht so sicher. Aber was Europa betrifft, auf jeden Fall.
Ja, du hast ja, du warst ja nah dran in der SPD-Zentrale, Bundeszentrale, und wenn du vorhin sagst, naja, diese Geschwindigkeit, die da eine Rolle spielt, ist da. Jetzt sprichst du Europa an, und einer der Vorgäste, der Hendrik, den wir gestern, glaube ich, veröffentlicht haben, gestern, der sagte, diese Situation ist der Sargnagel der EU, weil er ein Bild entwarf von, erstmal machen wir die Grenzen hoch und die Schotten dicht und lassen die Italiener oder die Spanier allein. Das war sozusagen seine Sicht, die er hat. Du entwirfst ein anderes Bild und sagst, na, eher gut. Also es ist eine Chance, hier passiert tatsächlich was. Und ich frage mich sozusagen aus einer politischen Gestaltungshaltung, in was für eine Situation sind wir da? Weil ich genau diese unterschiedlichen Bilder beide parallel sehen kann. Und unschlüssig bin, was heißt das eigentlich?
Also ich habe das Interview jetzt nicht gehört von dem, was ihr jetzt die letzten Tage veröffentlicht habt. Es ist richtig, die Grenzschließung war sozusagen nochmal so ein Rückfall in die nationalstaatlichen Reflexe Mitte März. Das würde ich auch sagen, die Kritik würde ich mitgehen. Aber jetzt würde ich, wenn man das, glaube man würde der EU Unrecht tun, wenn man jetzt das, was passiert ist. Also nochmal, wann war das im April? Der ESM mit 500 Milliarden für die notleidenden Staaten innerhalb der EU, und jetzt vorgestern nochmal Macron, Merkel, nochmal 500 Milliarden. Das sind gemeinsame Schulden, die hat Deutschland mit anderen nordeuropäischen Staaten bisher immer abgelehnt. Was jetzt passiert, ist der Weg in eine Solidargemeinschaft mit gemeinsamer Schuldenaufnahme. Also, ne? Also mir war das immer unsäglich unangenehm, als man die Griechen 2015 so hat hängen lassen. Und auch Italien, ne, und dann quasi die Rechtspopulisten in den südeuropäischen Staaten ja nochmal quasi hofiert hat, ne. Auch mit der Flüchtlingsthematik hat man die Griechen da alleine gelassen und die Italiener alleine gelassen. Da haben wir doch jetzt wirklich in den letzten 6 Wochen ein dezidiert anderen Weg. Wenn man das nicht sieht, würde man dem politisch Handeln auch wirklich Unrecht tun. Es bewegt sich wirklich was in die dezidiert richtige Richtung. Ich hab am Montag schon in die Pressekonferenz reingehört, ich habe teilweise Gänsehaut gehabt. Muss ich echt sagen, da habe ich Jahre drauf gewartet. So ein Satz: Wir können die Probleme mit Nationalstaaten nicht mehr lösen. Europa ist die Lösung, ja. Ich habe Gänsehaut gehabt, vor Phoenix, würde ich.
Ja, und das ist so. Wie bewertest du denn diese Zeit insgesamt? Weil jetzt sozusagen im Nachhinein gibt es viele Leute, die Kritik aufrufen, gucken und mehr oder weniger differenziert oder undifferenziert im Nachhinein wissen, was alles zu tun hätte gewesen sein können. Ja. Und gleichzeitig gab es kurz nach der Kommunikation und Anerkenntnis der Pandemie doch recht entschlossenes Handeln, was zunächst meine Bevölkerung sehr viel Rückhalt organisiert hat. Wie kann man politisch klug handeln in so einer Drucksituation des Nichtwissens? Oder weiß Politik dann mehr? Und wie kann man umgehen mit diesem im Nachhinein die Situation deuten, umdeuten?
Ja, die erste Frage ist, was wir erlebt haben, ist das Primat der Politik. Es gibt es noch. Ja, die Politik hat ja nicht in einem beratungsfreien Kontext gehandelt. Christian Drosten und Co. gibt ja offensichtlich hervorragende Virologen, die in der Lage sind, politische Entscheidungsträger regelmäßig zu beraten. Das ist ja auch erfolgt. Aber das ist, glaube ich, gar nicht mal der Punkt. Der Punkt ist, wir haben in den letzten 20, 25 Jahre doch im Grunde, wir alle ein bisschen im linksliberalen Milieu haben da auf die neoliberalen Tendenzen gemeckert und kritisiert. und haben doch gar nicht mehr zugetraut, dass der Staat die Politik ein derartiges Primat an den Tag legen kann, wie in den letzten 8 Wochen. Ja, wie cool ist das denn? Es geht. Soll heißen, bei der Klimawandeldebatte würde ich es mir auch mehr wünschen. Ne? Also es geht ja offensichtlich.
Ja. Das heißt, wie sagst du denn, Satz und die?
Nee, die zweite Frage, aber das mach du erstmal, Roberto.
Nimm mal die Frage noch mit, weil sonst kommen wir, zerfasern wir die Fragen so ein Stück weit. Wie geht man um mit diesem Nachhinein-Umdeuten, wo auf einmal viele Leute mit etwas mehr empirisch gesichertem Wissen im Nachhinein besser wissen, wie man es hätte machen können? Oder ist das gar kein großes Problem?
Für mich nicht, das höre ich mir an und denke, jo, hinterher bin ich immer schlauer. Also was meinst du?
Also vorbeifließen lassen.
Ja. Also genau wie jetzt die Leute sagen, sie wüssten es, dass sich die Welt jetzt ändert. Da würde ich sagen, halt, stopp an der Bahnsteigkante. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht, ob wir wirklich die Kraft haben, einen Pfadwechsel, eine Richtungsänderung einzuschlagen. Ich weiß das nicht. Ja? Also siehe M-Kaufprämie bei Neuwagen. Da habe ich echt arge Sorge, ob wir die Kraft haben, von nicht einen Wechsel hinzubekommen.
Jetzt meine Frage. Bei mir kommt es ein Stück weit so an, dass du noch an die Politik als Instanz glaubst, aber Zweifel hast, dass die Menschen, die Bevölkerung, die Gesellschaft in ihrem Verhalten, in ihren Reaktionen mitgeht. Was denkst du darüber?
Also erstes Jahr, das hat, glaube ich, haben die letzten 8 Wochen wirklich gezeigt, zumindest in unseren europäischen Ländern, dass politische Verantwortungsträger verantwortlich handeln. Und da habe ich auch ein großes Vertrauen. Und das Vertrauen hat, glaube ich, auch ein großer Teil der Bevölkerung, sonst hätte das gar nicht funktioniert. Ne? Also die Zustimmungswerte für das Regierungshandeln in Deutschland sind ja immens hoch. Ich weiß gar nicht, wie jemals so hoch waren. Und da würde ich dem zweiten Teil deiner Frage gar nicht so zustimmen. Ich glaube, es gibt einen hohen Anteil, die dahinter stehen, hinter dem, was wir die letzten 8 Wochen erlebt haben. Gut, das bröckelt jetzt ein bisschen, ne?
Klar. Ja, meine Frage zielt jetzt auch ab, weil du ja sagtest, das sagtest jetzt auch das zweite Mal, Stichwort Abwahlprämie, ob wir das hinbekommen, sozusagen auch in dieser Krise eine Chance zu sehen, alten Reflexen da agieren, ne? Stichwort
ab. Ja, stimmt, da habe ich die Sorge, da würde ich keine Bevölkerungsteile oder so jetzt denen das zuschieben. Ich habe die Sorge, ob wir da in Teilen die Kraft haben, ja, das stimmt. Kannst auch das Thema jetzt hier mit dieses Coronavirus ist ja wie so ein Lügendetektor, ne? Das deckt die ganzen sensiblen Punkte auf, also Stichwort Fleischindustrie, ne? Da hätte ich auch so meine Sorge, ob wir da wirklich verbesserte Rahmenbedingungen für die Menschen, die da arbeiten, hinbekommen und auch für die Tiere, die da irgendwie, also da hätte ich so ein bisschen Sorge, ob da nicht doch der Wunsch nach dem, was wir bis Corona hatten, doch noch zu groß ist. Ne? Mhm.
Ja.
Ja, das würde ich schon sagen, ja.
Und deine Sichtweise ist aber tatsächlich eine gesellschaftliche und ist sozusagen diese Neugier auf Politik im Moment. Das sind die Situationen, die du wählst. Ne? Es ist weniger sozusagen so im privaten Bereich oder in anderen Bereichen. Im Moment ist spannend, was sich da in diesem ganzen Betrieb, Politikbetrieb verändert.
Ja, wenn man jetzt, also es ist ja eben kein nicht nur ein Politikbetrieb, sondern es betrifft ja unmittelbar und unser ganzes alltägliches Leben, ne? Und nochmal auf Europa bezogen bin ich sehr positiv gestimmt. Und auch, man muss ja mal sehen, wie Deutschland durch diese Krise kommt, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist ja schon beeindruckend auf irgendeine Art und Weise, ne? Muss man ja schon sagen. Ja. Wie die föderale Struktur wie ihre Stärken ausspielt, klar. Aber ich ein bisschen den Überblick verloren, ob ich jetzt morgen schon an die Ostsee fahren darf, auch noch nicht. Aber im Grunde ist das föderale System doch, dass seine Stärken wurde ausgespielt, dem lokal geschaut wird, wie kann man irgendwelche Cluster finden und sofort wieder einbinden. Also ein Zentralstaat wie Frankreich hat es da eventuell etwas schwieriger.
Und wenn ich da jetzt so auf das höre, was du sagst, wie du auch den Unterschied beschreibst, beispielsweise zwischen in Deutschland und Frankreich. Und da jetzt aber auch nochmal tiefer in deine biografische Erfahrung reingehen, so der Unterschied beispielsweise deiner ersten 19 Jahre, ja, in einem politischen System, dann die letzten 30 Jahre, du sagtest ja gerade so, eher im Linksliberalen ganz stark quasi Zweifel am neoliberalen Kurs gehabt. Und jetzt, also wie würdest du, wie stark ist dein Vertrauen darin, dass das Setting, wie wir es haben, funktioniert, zum einen und zum anderen, wie siehst du jetzt so den Blick auf diese unterschiedlichen Phasen, ne? Wenn ich es grob clustere, sage ich einfach mal, die ersten 19 Jahre, dann Kohl, Schröder, Merkel und jetzt quasi Post-Corona, wie ist so da deine Einschätzung, wie da Politik jeweils funktioniert oder was das mit uns Menschen auch in der Gesellschaft macht? Hm.
Also der erste Teil der Frage war ja, ob ich das Vertrauen habe in das politische Handeln. Ganz klar ja. Also das ganz klar ja. Es ist, glaube ich, so nochmal gestärkt worden. Ich fand das schon beeindruckend. Oder ich finde es immer noch beeindruckend, wie wir gemeinsam durch diese Krise kommen. Man muss ja gemeinsam betonen, ne? Also, dass die Regierung einen Lockdown anordnet, ist ja das eine, aber dass sich auch Menschen verantwortungsvoll damit umgehen, ne, mit den Regelungen. Das hat mich schon beeindruckt. Also das hat wieder mit meiner Anpassungsfähigkeit zu tun haben. Aber es haben ja auch Millionen Westdeutsche, die keine DDR-Erfahrung haben, haben sich auch haben es auch akzeptiert. Ne? Aber das fand ich schon beeindruckend. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, ganz ehrlich. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass man ein Land innerhalb von ein paar Tagen runterfahren kann. Ja. Also zu Frage 1 und dann zu den drei Phasen. Also eine spannende Frage, wie eine Diktatur in Form der DDR mit Corona, einer Pandemie umgegangen wäre. Spannende Frage. Puh, gar keine Gedanken drüber gemacht. Also müssen wir mal ein paar Anleihen, müssen wir jetzt mal über den Globus gucken, wer hat da mit mehr Schwierigkeiten und mehr weniger. Ne?
Und die Fragen sind ja auch erstmal nur dazu da, um so Gedankenräume aufzumachen. Ne? Wir werden ja mit allen unseren Gästen auf jeden Fall noch fortlaufende Gespräche führen, da können wir gerne da auch nochmal länger drüber philosophieren.
Also wenn man Gedankenraum aufmacht, mal die ersten 19 Jahre, glaube ich, das, was wir da wahrnehmen, ist, dass das Thema DDR noch nicht in Gänze aufgearbeitet wurde. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Hat mit Corona nichts zu tun jetzt. Ne? Ich glaube, wir haben das ganze Thema Besatzungszeit durch die Sowjets, Diktaturerfahrung in der DDR. Gibt diesen schönen Satz von Ulbricht, als er aus Moskau zurückkommt, 49, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen über alles die Kontrolle behalten. Also, jetzt kann man heute drüber lachen, aber eigentlich ist ein trauriger Satz. Ne? Das, glaube ich, ist viel zu wenig aufgearbeitet. Jetzt schwenke ich mal auf deinen dritten Teil der Frage, in die Zeit nach der Revolution. Was da jetzt langsam in die Aufarbeitung kommt, ist ja die Phase der 90er Jahre, ne? Die Auswirkungen der Treuhandpolitik, da kommt ja jetzt ein bisschen was, auch auf was das mit den Biografien der ostdeutschen Menschen gemacht hat. Das kommt jetzt zum Glück, wobei ich da eben auch sage, das ist auch nur ein Baustein. Es fehlt die Aufarbeitung in der DDR-Zeit. Ne? Und die ganzen rechts, ja, faschistischen Tendenzen in neuen Bundesländern jetzt sehen, das ist auch ein Teil dessen, glaube ich jedenfalls, dass die DDR-Erfahrung nicht aufgearbeitet wurde. Also schlichtweg die Jahre von 33 bis 45 nicht aufgearbeitet wurden. Das halte ich für einen fatalen Fehler. Das hat die DDR schlicht nicht geleistet. Und nach der Revolution haben wir es auch nicht gemacht, diese Frage der Nazi-Diktatur aufzuarbeiten. Also das ganze Thema Shoah, das Thema Anerkennung von Israel, das war nie Debatte in der DDR, leider. Hm.
Ja, dann sind wir mitten im Makro angekommen und sind eigentlich gar nicht so sehr im Mikro gewesen, weil du diese Situationen, die dich bewegt haben, eben die waren die dir Gänsehaut gemacht haben. Und dann ist es diese neue Idee von Europa zu entwerfen. Mhm. Und lass uns jetzt nächsten Viertelstunde nutzen, ein bisschen größere Linien draus zu ziehen. Mhm. Du hast schon ein bisschen Linien in die Politik gezogen. Also ich verstehe dieses, als Deutschland haben wir noch Aufarbeitung zu tun, müssen wir Debatte fortführen. Es gibt spannende Perspektiven im europäischen Kontext. So, du bist auch Berater, du bist auch jemand, der sich gesellschaftlich sehr engagiert und interessiert. Was ist die gesellschaftliche Bewegung, die passiert?
Also primäre Tendenzen, ne? Also einmal ist eine Tendenz, die leider durch Corona nochmal verstärkt wird, fürchte ich jedenfalls, die Ausdifferenzierung zwischen sozial schwächeren in Teilen der Gesellschaft und Teilen, die besser gestellt sind. Das macht mir Sorge. Also allein, dass wochenlang Kinder nicht zur Schule gehen können, das raubt mir fast den Schlaf. Die Bundesliga spielt wieder. Seit letzten Samstag, wir schaffen es nicht, Kinder und Jugendliche einen Zugang zu Bildung, also dem, den sie bräuchten, ja, zur Verfügung zu stellen. Das finde ich eine etwas fragwürdige Tendenz. Und als das diskutiert wurde, konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass man die Bundesliga wieder anpfeift, ohne eine Regelung zu haben, wie man Kindern wieder Bildung ermöglichen kann. Alles eine Tendenz, diese Spaltung der Gesellschaft, das würde ich sagen. Ich will jetzt keine Allgemeinplätze hier, aber der nächste wäre quasi das Leben in den Bubbles, in sozialen Netzwerken. Also wenn du da mal reingehst in die Kommentare bei Facebook oder so, das ist ja das kalte Grausen, ja, wie dass sich sozusagen abgeschlossene Teilwirklichkeiten bilden. Wenn ich so ein bisschen diese Hygienedemonstration so ein bisschen verfolgt habe jetzt, ist das wieder ein guter Beweis dafür, dass sich die Gesellschaft mehr in so ein Bubble sich aufteilt, jeder sich dort bewegt. Ne? Aber ich vielleicht auch, also mag sein. Vielleicht bin ich auch in einem Bubble und merk's nicht.
Vielleicht bilden wir drei eine.
Klar. Ja, wahrscheinlich. Wer weiß. Ja. Also selbstkritisch sein, ne? Wahrscheinlich ist das genauso im Markt.
Die Frage für mich ist sozusagen eine nach dem Entwurf, weil ich was Hoffnungsvolles höre und ich finde es spannend. Ich sehe so einen anderen Widerspruch von diese Zeit der friedlichen Revolution, eine Befreiung. Und jetzt akzeptieren wir als Gesellschaft sozusagen Lockdown und uns einsperren zu lassen. Und in der Größenordnung Bürgerrechte so im demokratischen Prozess, aber auch schon einzuschränken auf eine Art, wo du sagst, das macht eine ganze Bevölkerung so mit. Mhm. Also ich habe da auch irritierende Momente, wo ich sage, oh, ist das eigentlich gut? Ist es jetzt gut? Jetzt bin ich nicht dabei bei den Leuten, die versuchen, da auch mit Meinung zu machen. Es ist jetzt gut, Leute, die sagen, oh, da müssen wir auch mal drüber nachdenken, sofort pauschal in das rechtsradikale Milieu zu stellen. Mhm. Oder ist da auch mehr drin? Ist das bei deiner Biografie, ist das was irritiert oder wo du sagst, nee, habe ich Vertrauen, das ist sachgerecht, das ist kluge Politik?
Ja, das habe ich ja vorhin schon versucht zu sagen, aber vielleicht gehen wir nochmal rein. Der Punkt ist halt spannend. Also nochmal Punkt A, ich habe es mir nicht vorstellen können, in diesem Land sowas zu erleben, sage ich ganz ehrlich. Und Punkt 2, ich habe Vertrauen in diese Regierung, also in die Menschen, die meine Freiheitsrechte einschränken, habe ich Vertrauen. Trotzdem gehen wir mal einen Schritt weiter. Trotzdem haben wir jetzt als Gesellschaft millionenfach erlebt, dieses Momentum, es geht binnen Tagen deutliche Einschränkungen meiner Freiheitsrechte. Also in dunklen Stunden, jetzt in den letzten Wochen, hatte ich das Gefühl, das ist ja der Traum mancher Rechtspopulisten. Ne? Also mal über Nacht die Freiheitsrechte einzugrenzen. Also wenn mir was Sorgen macht, ist es dieser kollektive Moment der Erfahrung, dass es geht, aber nicht, dass es jetzt gemacht wurde. Da habe ich das Vertrauen in die Verantwortlichen in unserem Lande, dass sie das immer nur befristet machen, dass es regelmäßig überprüft wird. Das passiert ja jetzt auch. Das ist ja, ne? Also man fragt sich ja gerade, die Menschen jetzt demonstrieren, es wird ja gerade gelockert jeden Tag. Ne? Also wogegen demonstrieren die eigentlich? Aber nochmal, das ist jetzt nichts für große Balkenüberschrift. Das lohnt, wird ja eine vertiefte Debatte, wo man drüber nachsinnen muss, ist das kollektive Moment, was wir die letzten Wochen gemacht haben, dass wir erst erlebt haben, dass Grundrechte eingeschränkt wurden. Punkt. Das muss man mal sacken lassen, ja. Mhm.
Ja. Auf der anderen Seite, das kollektive Momentum, dass eine friedliche Revolution einen Staat zum Einsturz bringt. Ja. Es war ja auch eine kollektive Erfahrung, 89, 90. Mhm. Ist auch die Frage, was hat das mit der Gesellschaft, mit der deutschen Gesellschaft auch gemacht? Wie lange hat dieses Gefühl der Kraft, des Freiheitsdrangs auch vorgehalten? Das ist, wir sind ja keine Historiker, es ist jetzt schwierig, das einzuordnen, aber auch diese Erfahrung sozusagen auf der anderen Seite wurde ja auch gemacht. Ne? Mhm.
Ja. Ja, was ich dann manchmal vermisse, ist, ich glaube, die Erfahrung haben zu Recht die Menschen in Ostdeutschland gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das im Westen dieses Freiheitsmoment überhaupt erfahrbar war.
Ja.
Das wäre mal eine spannende Frage. Also ich würde ja sagen, die Ostdeutschen haben die Wiedervereinigung bewirkt. Ich weiß gar nicht, ob der Satz in Deutschland Konsens ist.
Ja, also als der Wessi in dieser Runde.
Ja, sag mal. Was.
Ja, glaube ich, ist das schon klar. Es gibt viel mehr ein Narrativ zu dem System. Das System war so marode, es konnte gar nicht mehr. Mhm. Aber die Leistung der friedlichen Revolution, zumindest in der Bubble, in der ich dann groß geworden bin, die wurde klar gesehen und auch hoch eingeschätzt. Mhm. Und dieses unvorstellbare Moment, vor dem Fernseher zu sitzen, zu sagen, warte mal, da fahren jetzt gerade tatsächlich Trabis über diese Berliner Brücke. Also es war so etwas, es war nicht denkbar und vorstellbar. Also was meine Kinder mich fragen, sagen, wo warst du zu diesem Zeitpunkt? Das weiß jeder in unserer Generation. Hm. Und dieses Unvorstellbarkeitsmoment, das ist eben am Ende des Tages nicht ein System, sondern es sind Menschen, die in diesem Trabi gesessen haben. Und diese Euphorie ist für jeden von uns erfahrbar gewesen. Dem konnte sich keiner entziehen. Und gleichzeitig sind wir im Westen nicht aktiv gewesen, sondern wir haben beobachtet. Ja.
Und getan und hier, und so weiter. Und hier würde ich gerne nochmal den Punkt der Bubble aufgreifen. Ne? Ich, zum Fall der Mauer war ich in Kerpen, in der Nähe von Köln. Und meine Erfahrung war, und die meiner Eltern, dass wir Fremdkörper sind, dass wir da nichts zu suchen haben. Und dass wir Dinge wegnehmen, die uns nicht gehören. Und das war keine Euphorie im Sinne von, ach cool, da kommen die Ossis. Ja, sondern was wollen die denn hier? Und deswegen gibt es auch innerhalb natürlich der westdeutschen Gesellschaft unterschiedliche Narrative zum Mauerfall und auch wahrscheinlich deswegen eine berechtigte Frage von dir, Martin, wie hat dieses Ereignis auch die westdeutsche Gesellschaft geprägt, die es ja so als die Gesellschaft ja auch nicht gibt. Ja, genauso, ne, wie es jetzt auch schwierig ist zu sagen, Corona prägt Deutschland oder die deutsche Gesellschaft auf diese Art und Weise, weil wir ja auch wissen, wie ausdifferenziert alles ist. Mhm. Ja.
Martin, wir haben nicht mehr so viel Zeit und diese Frage würde ich aber gerne haben. Wir haben viel über große Einordnung gesprochen. Mhm. Und als sozusagen als der Partner in dieser Frage vom Autopiloten zum Autor des eigenen Lebens werden. Ganz praktisch für dich. Was ist die Konsequenz aus dem, was wir gerade erleben, für dein Tun und Handeln oder für, ich sag mal, deine Fragen, die du in deinen Beratungskontexten stellst?
Mhm. Das haben wir an dem ersten Abend gehabt, Marc, mit den Existenzialien. Was wir erleben, ist ja sozusagen so ein, der Virus hat ja eine irre Macht und der zerstört ja quasi weltweite Lieferketten, ne? Er schickt in Deutschland nochmal 10 Millionen Anträge auf Kurzarbeit, also er schickt Millionen Menschen und Familien in Kurzarbeit. Also dieses Momentum dieser Krise auch zu erkennen und dann zu sagen, es ist aber auch ein Neuanfang möglich. Das ist für mich so der Punkt. Also das, was wir jetzt erleben, dieses diese Wucht dieses Viruses, zu sagen, ey, wir sind alle Anfänger und Anfänger. Wir können wieder neu starten. Müssen es vielleicht sogar. Also, ne? Aber das ist sozusagen mein Mutmach-Element. Wo ist mein nächster Anfang?
Ja. Nichts ist dauerhaft von Bestand.
Ja, genau, ja.
Dieses beständige Wiederanfangen und gucken, wo ist dein Beitrag.
Ja.
Ist das so eine Frage von Freiheit und Verantwortung? Oder das eine, das ist ja ein großes Paar Schuhe auch, ne?
Ja, sicherlich, aber das könnte auch ein Freiheitsmoment sein, den wir jetzt erleben. Die Frage, was wir daraus machen, das wissen wir jetzt noch nicht, ne? Das wissen wir noch nicht. Ich habe ja Jahre bei der Bahn gearbeitet, nur im Bahnbild bleiben, stehen wir quasi kurz vor der Weiche. Ne? Wir könnten quasi das alte Gleis fortfahren und wir könnten ein Gleis wechseln, oder einen Spurwechsel sozusagen hinkriegen. Aber ob, ich weiß es jedenfalls nicht. Und jeder, der das behauptet, würde sagen, denken wir nochmal nach. Also ich glaube, wir wissen es schlicht nicht. Ne? Ob wir an den Status quo ante wieder anknüpfen oder ob uns nach Corona was Neues einfällt. Was ich sagen will, ist, aber wir haben die Chance, jetzt zu Anfängern und Anfängern zu werden. Und das macht doch Mut. Das kommt nicht so oft vor.
Ja, und dir macht's Mut und keine Angst. Roberto, du hast eine Frage.
Ja, apropos Anfänger, ja, ich denke da schon immer drüber nach, die ganze Zeit während der Sendung und auch darüber hinaus. Und zwar über eine Frage, die unser Vorgast uns mitgegeben hat, weil die Frage, die habe ich mir auch sowieso schon gestellt. Und ich fand es schön, dass unser Vorgast Jörn diese Tradition, die wir haben, nämlich dass ein Gast für den folgenden eine Frage mitgibt, uns diese Frage genau mitgegeben hat. Das ist jetzt auf der einen Seite ein harter Cut, ne, sozusagen vom Makro und von der Weichenstellung, aber auf der anderen Seite auch was Schönes, nämlich Thema Anfänger. Ich habe einen 3,5-jährigen Sohn und so gesehen bin ich wahrscheinlich noch Anfänger. Und gleichzeitig ist diese Frage wahrscheinlich omnipräsent, nämlich, wie schaffe ich es, ein guter Vater zu sein? Das ist die Frage, die uns Jörn mitgegeben hat und die sich wahrscheinlich viele von uns stellen. Oder Mutter zu sein. Ja, aber weil wir drei Männer unter uns jetzt hier sind, wir drei Väter,
beziehe ich mal Diversität? Einfach.
Ja. Wie schaffe ich es, ein guter Vater zu sein? Ja. Was ist deine Antwort darauf?
Und zwar eine fragende Haltung zu gehen, eine fragende, interessierende Haltung zu gehen, über dem Kind und dann zu sagen, ey, ich bin gespannt, wie du das lösen wirst. Ich bin gespannt, wie du das lösen wirst.
Wie sehr gelingt dir das?
Ich habe es die ersten Jahre, glaube ich, nicht, ist mir nicht gut gelungen. Jetzt im Alter, oh Gott, jetzt kommt der Spruch hier. Jetzt mit dem Alter wird es besser. wirklich, weil ich ich habe drei Kinder, 16, 19 und knapp 21. Und auch zu sehen, dass sie ja auch ihre Wege gehen und kann sie dann auch, glaube ich, auch loslassen. Aber eben mit dieser fragenden, interessierten Haltung. Ne? Bin gespannt, wie du es lösen wirst. Und natürlich ist es jetzt einfacher, wenn sie, ne, sie haben ihren Schulabschluss weitestgehend in der Tasche, ne, ja. Sind irgendwie 18, haben eines Konto, haben Führerschein, da kann man ja auch mal ein bisschen locker lassen als Vater. Das ist ja beim 3,5-jährigen Kind auch schwieriger. Aber ich wünschte, ich hätte diese Erkenntnis eher gehabt, das muss ich sagen. Ich wünschte, ich hätte sie gehabt, als ich Vater von 3-jährigen Kindern war. Kannst du da schon anfangen, Roberto?
Check. Ja, alles gut, dankeschön.
Ja, großartig. Roberto, die Zeit ist wieder rum. Es geht rasant. Fast schon am Ende dieser Runde. Und dann ist für mich die Frage, wenn du das alles so Revue passieren lässt, Roberto, was sind die Momente, die dich in dieser Folge berührt haben?
Das, was mich berührt hat, was aber so am saloppesten ist, ist der, einfach nochmal der Hinweis, die Bundesliga läuft wieder, aber wir schaffen es nicht, allen Kindern die Bildung zu ermöglichen, die sie bräuchten. Ne? Salopp im Sinne von Bundesliga versus Bildung. So, das ist echt ein tiefgreifender Punkt. Das Zweite, Das ist jetzt natürlich auch der Punkt hinsichtlich des Rollenbilds, guter Vater sein, wo ich mal in die Untersuchung gehe, in welchen Situationen schaffe ich das mit dieser fragenden Haltung? Ja. Und so dieses interessierte Gucken, wie löst du das? Und wo bin ich aber dann der Bestimmer? Wo löse ich die Dinge? Ja, genau. Und das Dritte, und das ist wirklich etwas, was ich mit Sicherheit noch mein gesamtes Leben mitnehmen werde, aber jetzt auch nochmal sehr schön fand, einfach auch mit Martin darüber zu sprechen, ist wirklich diese Erkenntnis, nichts ist von dauerhafter Beständigkeit, insbesondere wenn wir diese DDR-Erfahrung auch machen. Also als DDR-Bürger, DDR-Bürgerinnen, diesen Wandelwechsel, diesen Systemwandel, das meinte ich, zu erfahren und wie sehr das einfach prägt ist, also in allem, was wir machen, im Großen und im Kleinen. Und da merke ich, da freue ich mich schon aufs nächste Gespräch mit Martin, auch da nochmal tiefer reinzugehen.
Ja,
Marc, genau. Jetzt, ich hänge da noch, wie du merkst, ich hänge noch im Gesicht.
Ich erwarte schon den Rückpass.
genau. Ja, der Rückpass ist natürlich, wie du dir jetzt wahrscheinlich auch schon denkst, genau die Frage auch an dich, Marc. Ja, so charmant, wie du immer Dinge auch nochmal zusammenfassen kannst. Was liegt für dich oben auf?
Ne, Martin, wir kennen uns Ewigkeiten und gleichzeitig hast du heute ein paar Sachen gesehen, die ich spannend finde im doppelten Sinne. Nichts ist dauerhaft vom Bestand. Das ist das, was du seit Jahren lebst. Diese Spannung zwischen, dass du sagst, na, ich habe eigentlich gelernt, eine ständige Anpassungsleistung zu bringen und zu gucken, dass ich sozusagen in diesem System DDR, sozusagen, dass ich da meinen Weg gehen kann zwischen gerade und dem, was Systemgrenzen sind, was dich heute noch prägt. Und dieser positiven Neugier, jetzt ist gerade alles in der Luft, spannend, daraus können wir was gestalten. Und nicht diese Sorge mitzunehmen, sondern diese Neugier nach Konstruktion, das finde ich bemerkenswert. Zweitens, ohne unklug zu werden, den politisch Handelnden zu vertrauen, und du warst nah an diesem Politikbetrieb mit dran und bist jemand, den ich ewig kenne, und von daher habe ich das Gefühl, ich kann ein bisschen verstehen, vor welchem Hintergrund du das reflektierst. Hier haben wir eine Einschränkung von Bürgerrechten gehabt, die so massiv war, und gleichzeitig ist das Grundgefühl eines des Vertrauens, der Überprüfbarkeit durch die Gerichte, es wird doch gerade alles gelockert, also eher eine Glanzleistung der Politik zu sehen und eine positive Richtung auch in Richtung Europa zu zeichnen, was ich ermutigend finde. Genauso wie ich Sendungen zuvor dieser Dystopie, was passiert eigentlich gerade mit Europa, auch Raum geben konnte. Wir stehen kurz vor der Weiche. Und das hast du treffend gesagt, Martin. Wenn Roberto und ich das so reflektieren, haben wir die Sendung entführt oder hast du das Gefühl, dass wir dir gerecht geworden sind? Was liegt bei dir oben auf?
Habt ihr die Sendung entführt?
Haben wir dich entführt oder das, was du gesagt hast? Also, wir sitzen ja immer noch auf den gleichen Stühlen, von daher sind wir ja noch nicht.
Alles gut. Ja, alles gut. Hätte ich, glaube ich, auch im anderen Kontext das Gleiche geantwortet. Also authentisch. Alles gut.
Ja. Martin, wir haben noch zwei Schlussfragen. Und eine Schlussfrage ist, wenn du diese Sendung hörst, welchen Untertitel gibst du ihr?
Mutig kleine Schritte gehen.
Mutig kleine Schritte gehen, ja.
Was? Ja, danke. Und die andere Frage, ja, unsere Tradition für unseren nächsten Gast ist...
Oha, ja.
Ja, oha, genau. Welche Frage stellst du dir selber immer wieder mal im Leben oder jetzt gerade ganz besonders, ja? Und wo du selber auch noch nicht ganz klar bist, wie die Antwort ist oder demnächst auch wieder sein könnte. die wir dann unserem nächsten Gast, unserer nächsten Gästin mitgeben können?
Also, was ich mir öfter mal selber mich frage, ist, wo könnte mein nächster Neuanfang sein?
Also, Und was genau meinst du mit wo?
Ja, genau, also eher so beruflich, ne? Wo tun sich Marktchancen auf? Wo könnte man noch sozusagen Geschäft generieren? Ne? Also die Frage kann man ja auch allgemeiner fassen. Ne? Ja. Also ihr könntet euren nächsten Interviewpartner fragen, erzähl mir, wo ist dein nächster Neuanfang? So eine Frage? Ist eine Bitte. Ist eine Bitte, ja. Aber...
Wo könnte mein nächster Neuanfang sein?
Ah, so.
Ja.
Schön.
Gut, dann bevor, Roberto, du uns aus dieser Sendung tanzt, darf ich mich bei euch beiden herzlich bedanken, Martin, für wieder ein schönes Gespräch in einer Serie vieler guter Gespräche und eine Einordnung, die ich wieder gerne mitnehmen und über die ich wieder gut nachdenken kann. Roberto, dir für eine schöne Co-Moderation und euch beiden Ossis für mich, als wäre sie ja wieder dieses Wunder der Wende nochmal vor Augen zu führen, das uns so zusammenbringt, wie wir heute zusammen sind. Vielen Dank.
Ja. Ach, Marc, das ist immer für mich so eine Challenge, da noch was hinzuzufügen. Toll. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei unserem Gast, Martin von Reinersdorf. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Marc Dechmann. Und ich bedanke mich bei allen Menschen, die uns hier immer zuhören, die uns Feedback geben. Und ja, die uns auch in Zukunft weiter begleiten werden. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt neugierig und bleibt fragend. In diesem Sinne, auf ins neue Normal.
Ja, mutig kleine Schritte gehen. Tschüss. Vielen Dank.
Ciao.